Pur, der HSV, der HSV-Podcast.
Herzlich willkommen zu Pur, der HSV-Podcast, in dem wir Spieler, Trainer und Verantwortliche des Clubs zu Gast haben und sie von einer ganz privaten Seite vorstellen wollen. Präsentiert wird unser Podcast von unserem Recruiting- und Exklusivpartner Advergy. Was genau macht Advergy? Das müsst ihr euch in der Analogie zum Fußball im Grunde folgendermaßen vorstellen. Auf der einen Seite gibt es gute Fußballspieler. Das sind im Fall von Advergy gute, qualifizierte Fachkräfte aus der IT- oder Baubranche. Diese werden in der heutigen Arbeitswelt sehr dringend gesucht, so wie eben Fußballer mit hohen Skills. Und dann gibt es die Vereine, die diese suchen. Das sind im Fall von Advergy Unternehmen wie Startups, Konzerne oder auch mittelständische Unternehmen. Advergy ist der Manager dazwischen. Der Vermittler zwischen den Fachkräften auf der einen und den Unternehmen auf der anderen Seite. Also quasi, um im Fußball zu bleiben, der Spielerberater. Denn ab einem gewissen Level bewerben sich gute Arbeitnehmer nicht mehr selbst proaktiv bei einem Unternehmen, sondern warten meist auf ein besseres Angebot von einem anderen Unternehmen oder einem Headhunter. Die Menschen, die Advergy sucht, ticken genauso. Auf der anderen Seite unterstützt Advergy Unternehmen bei der Findung von qualifizierten Fachkräften, denn gerade in der IT- und Baubranche gibt es mehr Jobs als passende Mitarbeiter. Wenn ihr euch jetzt als Fachkraft oder als Unternehmen angesprochen fühlt, dann schaut euch die Möglichkeiten an unter advergy.de. Und nun viel Spaß mit unserem aktuellen Podcast.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres HSV-Podcasts Pur der HSV, präsentiert von Exklusivpartner Advergy. Und dazu begrüßen euch auch dieses Mal wieder meine Wenigkeit Thomas Husmann und mir gegenüber sitzend mein geschätzter Kollege Lars Wegener. Moin Lars.
Moin Tom, vielen Dank.
Und wir dürfen einen ganz besonderen Gast heute begrüßen zu dieser Folge Nummer 27. Es ist unsere Nummer 8, zugleich auch 8er HSV-Mittelfeldspieler. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, nach dem ersten Drittel der Zweitligasaison ist einer der besten, wenn nicht der beste Spieler dieser Liga, denn er führt sie als Topscorer aktuell an. Die Rede ist von Laszlo Benesch. Moin, Lazi.
Moin.
Schön, dass du da bist, hier bei uns in der Folge im HSV-Podcast Pur der HSV. Und ich habe es gesagt, du führst die Liga an als Topscorer, 13 Scorerpunkte, 7 Tore, 6 Assists. Ganz einfache Frage zum Einstieg. Was machen diese Zahlen mit dir? Was bedeuten sie dir?
Ja, also bedeutet mir viel, weil ich arbeite daran jeden Tag, dass ich einfach gut spiele und die Mannschaft helfe. Und natürlich ist das schön, wenn meine Statistik das zeigen auch.
Wie erklärst du dir, dass du dich in einer so starken Verfassung befindest? Da ist ja die Rede von dem besten Benesch aller Zeiten in den Zeitungen.
Ja, ich habe schwere Zeiten hinter mir, wo ich vielleicht nicht so viel gespielt habe und jetzt hier in HSV schon letzte Saison war ich auch schon Stammspieler und diese Saison auch und ja, ich habe immer Spaß auf dem Platz zu stehen und wie ich gesagt habe, ich will immer der Mannschaft helfen und meist meine beste Leistung geben.
Wie ist das für dich, wenn du auch mehr im Mittelpunkt stehst, wie jetzt zum Beispiel auch im Podcast, also wir hätten dich auch so eingeladen, aber du hast natürlich auch mehr Medienanfragen, mehr Leute wollen was von dir, gerade mit diesen ganzen Leistungen, die du gezeigt hast, wie fühlst du dich dabei?
Ja, das habe ich auch gemerkt, dass ich früher vielleicht nicht so oft bei Medien stand und jetzt ein bisschen mehr, aber ja, eins ist, dass mein Deutsch verbessert wissen. Und ja, das mache ich auch gerne, weil das gehört dazu, zum Beispiel nach dem Spiel ein paar Interviews zu geben oder auch zum Beispiel wie jetzt Podcast, also das mache ich immer gerne.
Und man merkt dabei auch, du fühlst dich wohl, also zum ersten Mal, du sprichst auch sehr, sehr, sehr gut Deutsch, aber du möchtest das auch übernehmen, die Verantwortung, und du fühlst dich wohl. Was brauchst du alles, um dich wohl zu fühlen? Was ist dir wichtig, um dann auch diese Leistung zu zeigen? Also
ja, also für mich sehr wichtig ist die Familie zu Hause, dass die mir immer Unterstützung geben und auch natürlich, wenn ich hier bin, dass ich merke diese Unterstützung von die Verein, von Spieler, von Trainerteam und natürlich das gibt mir Sicherheit. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich bin auch der Spieler, wer auf dem Platz gerne die Verantwortung übernimmt. Und ja, ich bin sehr froh, dass dieses Jahr das bei mir so läuft und bei Mannschaft auch so läuft. Und ja, wir können noch draufsetzen und ja, so weitermachen.
Du sprichst das Trainerteam und die Mannschaft an. Damit du dich wohlfühlst, ist es wichtig, auch das Vertrauen zu spüren vom Trainer. Das hast du auch schon mehrfach betont, dass du das tust. Du arbeitest ja schon zum zweiten Mal unter Trainer Tim Walter. Er hat dich 2019 für die Rückrunde zu Holstein Kiel geholt. Jetzt seit 2022 wieder unter ihm beim HSV. Wie hat er dich überzeugt? Was macht ihn so besonders? Weil er hat dich auch zweimal dann von der ersten in die zweite Liga geholt.
Ja, genau. Also das erste Mal war ich halbes Jahr in Kiel, von Gladbach ausgeliehen. Und das war schon eine, wenn kurze, aber schöne Zeit, weil da habe ich so richtig angefangen, in Deutschland zu spielen. Ja, und da habe ich auch ein gutes halbes Jahr gehabt. Und ja, dann waren wir mit Trainer immer wieder im Kontakt, ab und zu geschrieben und telefoniert. Und ja, und dann letzten Sommer hat mich kontaktiert und da war ich auch so, dass ich wollte unbedingt nächsten Schritt machen, um mehr zu spielen. Und ja, und dann war ich einmal hier beim Relegationsspiel gegen Hertha im Stadion und also von dem Spiel wüsste ich schon, dass ich hier bei HSV spielen will, weil das ganze Atmosphäre, die Stadion, die Fans, das war unglaublich und da wüsste ich sofort, egal was heute passiert, ich will für HSV spielen und ja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin.
Was zeichnet Tim Walter als Trainer aus? Welche Knöpfe drückt er zur richtigen Stelle bei dir so?
Ja, also Trainer ist immer offen, mit ihm kann man über alles reden und ja, manchmal ist auch so streng, dass einfach merkt man auch in Kabine, wenn wir nicht so spielen, wie er das vorstellt, dann kann auch schreien, aber das gehört dazu. Aber wie ich gesagt habe, er ist offen, wenn ich was brauche, dann er hilft gerne dabei.
Brauchst du so einen Trainer? Du hast ja schon viele Trainer in deiner Laufbahn auch gehabt. Brauchst du so einen, der beides macht? Einmal sehr viel Lob und Tür ist offen, kann immer mit dir sprechen und auch einen, der dann aber wieder harte Ansagen auch hat?
Ja, ich finde, das ist wichtig, weil gerade finde ich beim jungen Spieler ist das oft, oder habe ich das auch, kann von meiner eigenen Erfahrung sprechen, dass wo vielleicht sehr gut läuft, dann denkst du auch ein bisschen, dass okay, jetzt kann ich ein bisschen nachlassen und er lässt das nicht zu und das finde ich sehr wichtig und ja, ich habe das auch gelernt durch Zeit, dass kann man gar nicht nachlassen, weil ja, Fußballkarriere ist nicht so, dauert nicht so lange und ich will einfach Maximum von meiner Karriere rausholen und deswegen muss man dafür jeden Tag hart arbeiten.
Tim Walter ist auch ein Trainer, der das Zusammensein sehr in den Vordergrund stellt, die mannschaftliche Geschlossenheit, dass jeder ein wichtiger Teil des Teams ist, der führt so die Kabine wie eine Familie. Wie ist da so dein Eindruck von der Teamchemie, die ihr habt und deiner Mannschaftskollegen? Fühlst du dich da auch sehr wohl und angekommen?
Ja, genau, ich fühle mich sehr wohl hier. Schon ab ersten Tag habe ich das in Kabine gemerkt, dass das wird eine geile Zeit mit den Jungs zusammen, weil die Mannschaft ist einfach eng zusammen. Klar, auf dem Platz und neben dem Platz haben wir auch oft Mannschaftsabend oder zusammen einfach neben Fußball was. Und das hilft, glaube ich, auch sehr, dass wir erfolgreich sind.
Ein Mitspieler, mit dem du in diesem Zusammenhang sicherlich auch Zeit verbringst, den haben wir jetzt mal und der stellt dir eine Frage.
Latzi, ich hoffe, du hast Spaß bei deinem Podcast. Ja, ich habe eigentlich nur eine Frage und zwar geht so ein Gerücht rum, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, Aber es heißt, dass du gestern beim Würfelpoker ziemlich schlecht warst und danach auch recht angepisst warst. Und meine Frage ist jetzt, ja, wie es dir geht, ob du das schon ein bisschen verarbeiten konntest. Und ich hoffe natürlich, dass du beim nächsten Mal trotzdem wieder dabei bist. Ich würde mal sagen, ja, bleib dran, arbeite hart an dir selber. Und dann bin ich mir sicher, dass das wieder besser kommt und dass du auch wieder mal gewinnen kannst. Kopf hoch, Latzi.
Ja. Miro Muheim mit der Frage.
Ja, hat er recht. Ja, wir spielen ab und zu, wenn wir freie Zeit haben oder halt, wenn ist lange Weg von uns für Auswärtsspiel, dann spielen wir so ein Würfel-Pokerspiel und ja, und das ist witzig, weil wenn wir gegen uns spielen mit Miro, dann 90% gewinne ich und gestern hat leider er gewonnen und meldet sich direkt beim Podcast. Also das finde ich richtig unsympathisch.
Sehr gut. Er ist auch dein Zimmerkollege im Trainingslager, bei den Auswärtsspielen. Stimmt das bei euch besonders, die Chemie zwischen euch?
Ja, genau. Von Anfang an bin ich mit Miro auf dem Zimmer und ja, und er ist auch sehr, sehr guter Junge und ja, ich bin gerne mit ihm. Wir sind auch ab und zu neben dem Fußball mal was zum Essen gehen oder wir machen einfach freie Zeit zusammen und ja, wie ich gesagt habe, guter Junge, super Fußballspieler und er hat auch noch schöne Karriere von sich.
Uns ist auch zu Ohren gekommen, dass nicht nur das Würfelpokerspiel bei euch im Vordergrund steht, sondern dass ihr auch so ein paar Spielchen macht, unter anderem auch Freistoßmauer schießen.
Richtig, ja.
Richtig. Wie ist da das Verhältnis? Auch 90-10 für dich?
Da ist oder? Auch gut, weil wir spielen immer um was, weil wenn wir einfach so spielen ohne Druck, das macht keinen Spaß und ja, das könntet ihr auch ihm fragen, aber da kann ich auch sagen, dass ich glaube, ich bin ein Schritt von ihm jetzt.
Um was spielt ihr da?
Ja, da Liegestütze oder halt was kleine Kleinigkeiten.
Okay, ja. Sehr gut. Bist du insgesamt auch bei solchen kleinen Spielen immer sehr, sehr ehrgeizig? Jemand, der auch dann die Würfel mal wegschmeißt, weil er verliert? Oder?
Ja, kann man so sagen. Also ich verliere nicht gerne. Ist egal, um was geht, um klar Fußball sowieso, aber auch um kleine Spiele. Also das habe ich, glaube ich, schon in Kindheit so, weil schon von Anfang an, wo ich auch im Kinderfußball gespielt habe, habe ich gehasst zu verlieren. Und aber das finde ich sehr gut, dass das geblieben ist.
Spornt ja auch an, also dadurch verbessert man die Leistung ja auch.
Genau, aber absolut. Und was sind das für Spiele? Bist du ein Typ, der halt alle möglichen Sportarten noch macht oder auch mal Gesellschaftsspiele oder wo zeigt sich dein Ehrgeiz?
Nee, also ich glaube über alles. Also klar, wenn wir so wie nach dem Training Freistöße schießen oder Latteschuss oder etwas, wenn wir zum Beispiel noch draußen bleiben oder halt auch Kartenspiele, keine Ahnung was alles, überall will ich gewinnen.
Das hat dich auf jeden Fall dazu geführt, auch dieser Ehrgeiz, dass du eben in so einer super Verfassung bist, nie nachgelassen hast, jetzt halt die ganzen Scorer-Punkte machst, von denen wir gesprochen haben. Wir haben so ein bisschen versucht, die Gründe zu ergründen, warum du sportlich in dieser guten Verfassung bist und was der Trainer und die Teamkollegen damit zu tun haben. Du hast aber auch ganz zu Beginn gesagt, Familie ist auch ein wichtiger Faktor für dich, um dich wohlzufühlen, um deine Komfortzone zu haben, Leistung zu bringen. Gehen wir darauf mal ein. Du bist seit einem Jahr Papa auch von einer Tochter und hast deine Frau Victoria hier mit in Hamburg. Wie wichtig sind die für dich?
Ja, genau. Also sehr, sehr wichtig. Jetzt, seit ich Tochter habe, muss ich Verantwortung auch zu Hause übernehmen, nicht nur hier auf dem Platz. Nee, aber das ist wirklich sehr, sehr schöne Zeit. Gibt es nicht für mich Schöneres, wie nach dem Training nach Hause zu fahren und die Zeit mit Familie, mit meiner Frau und mit meiner Tochter verbringen. Und ich glaube, die Stadt Hamburg ist das auch sehr, sehr schön, frühe Freizeiten. Wir sind gerne mit meiner Frau und Tochter bei Alster, schöne Natur, Wasser und ja, und das macht einfach Spaß. Und ja, wie ich gesagt habe, die sind sehr, sehr wichtig für mich.
Was kannst du denn mit deiner Tochter schon machen? Was sind die Aufgaben dann bei dir auch?
Ja, was schön ist, dass immer sehe ich, wie sie verbessert oder sie halt neue Sachen machen kann. Mhm. Und jetzt gerade sind wir bei Gehen. Das heißt, sie versucht jetzt oder kann schon ein paar Schritte alleine gehen. Und das ist für mich als Vater sehr schön, wenn ich diese Entwicklung sehe.
War sie auch schon im Stadion zu Gast?
Ja, sie war einmal im Stadion. Sie hat sogar 30 Minuten von Spiel gesehen oder geschafft. Und ja, ich weiß nicht, ob ich zu schlecht gespielt habe, war für sie zu langweilig oder halt war sie schon müde. Aber ja, sie hat 30 Minuten geschafft und dann waren die drinnen.
Sehr gut, das kommt noch, dass sie mehr Aufmerksamkeit darauf legt. Da sind ja andere Sachen in dem Alter noch viel, viel wichtiger und spannender. Das ist klar.
Ja, du hast den Punkt Verantwortung angesprochen und die Vaterfreuden, die so damit einhergehen, dass man ein Kind, eine Tochter oder Sohn hat. Was würdest du sagen, wie sehr hat das dein Leben und dich als Person im letzten Jahr verändert?
Ja, sehr, weil neben Fußball habe ich jetzt auch die Gedanken halt an meine Tochter. Das heißt, wenn Training vorbei ist, dann weiß ich, okay, will ich wissen, ob alles in Ordnung zu Hause ist. Und ich freue mich schon nach Hause wegen meinem Kind. Und ja, ich spiele mit sie sehr, sehr gerne. Und ja, das ist 100% eine schöne Zeit von uns, weil, wie ich gesagt habe, ich sehe diese Entwicklung und ja, das macht einfach Spaß.
Sehr schön, ja, das können Lars und ich als Väter auch sicherlich nachvollziehen, haben die gleichen Entwicklungsschritte auch durchgemacht. Kommen wir zurück zur sportlichen Entwicklung, von der wir schon gesprochen haben. 7 Tore hast du erzielt, 3 davon vom Elfmeterpunkt. Und wie sich das so anhört, wenn Laszlo Benisch sich den Ball schnappt, antritt und zum Elfmeter schießt und trifft, das hören wir jetzt mal.
Laszlo Benisch, der Gefaulte, hat sich den Ball schon längst geschnappt und...
Das gab's doch mal, das Duell, Benisch gegen Carsten Meyer, Tom.
So ist es. Damals erst im Nachschuss hat er getroffen. Aber es gab vor allen Dingen schon, Bruder, Laszlo Benisch vom Punkt in dieser Saison. Und zwar, jetzt steht er da zum dritten Mal am ersten Spieltag gegen Schalke. So wie am dritten behielt er die Nerven.
Und jetzt, Tom, mach ihn rein. Beziehungsweise...
Benisch muss ihn reinmachen.
Lazi.
Nimmt Anlauf. 3 Meter. Leicht nach rechts versetzt der Anlauf, das kennen wir von ihm. Also, Laszlo Benisch, die Trippelschritte. Jetzt gegen Kastmeier, ganz stark verwandelt von Lazi. Flach unten links ins Tor. Tor für den HSV, spätes 1:0. Laszlo Benisch, der Elfmeterkönig vom Volkspark, hat mal wieder zugeschlagen. Schmeckt kalt gut, hier der Führungstreffer des Slowaken.
Ja. Schmeckt auch in der Rückbetrachtung nochmal sehr gut, diese Szene zu hören zum Siegtreffer gegen Düsseldorf. Tom hat es in der Einleitung angesprochen, Elfmeter immer was ganz, ganz Besonderes. Du übernimmst Verantwortung da. Was passiert da so in deinem Kopf? Wie sicher bist du? Sprich mal ein bisschen über die Abläufe. Wenn du so eine Szene jetzt auch nochmal hörst, gehst du das dann auch gleich nochmal durch? Weißt sofort, was du gemacht hast da bei dem Spiel,
ja,
oder bei,
genau,
Elfmetern?
Also ich habe jetzt Gänsehaut gekriegt, weil natürlich im Hintergrund habe ich die Fans gehört und das ist, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, ist wirklich unglaublich, was wir Woche für Woche die Stimmung im Stadion haben. Und ja, von allem klar, in Heimspiele ist knapp 60.000 Zuschauer, wer wegen uns da sind, und natürlich gibt es nichts Schöneres im Fußball, wie Tor von eigenen Fans zu schießen. Und ja, und das also nach dem Spiel schaue ich immer die Tore 1000 Mal ungefähr an und mit Ton. Und ja, das ist einfach sehr schön.
Hast du bei den Elfmetern einen Ablauf, der immer gleich ist in deinem Kopf und in den Bewegungen und Sachen. Wir haben eben gehört, Trippelschritte, also viele kleine Schritte oder drei kleine Schritte zum Anlauf. Wie gehst du einen Elfmeter an?
Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier erklären soll, weil kann sein, dass gegnerische Torhüter auch reinhören. Nee, aber ich habe eine klare Reihenfolge, genau. Und ich entscheide dann schon früher, wo ich das schießen will, und dann ziehe ich durch, ja.
Ist es eigentlich klar geregelt im Moment, wer die Elfmeter schießt, dass du die auch schießt, oder wer sich sicher fühlt? Weil wir haben auch eben gehört, du hast dir sofort den Ball geschnappt, ist ja immer das Zeichen dafür, ich bin sicher, ich mache ihn rein.
Ja, so bis jetzt, diese Saison habe ich die Elfmeter geschossen, aber das ist jetzt nicht so, das muss ich immer schießen oder schieße ich immer, sonst wer sich gut fühlt, Bobby schießt die Elfmeter auch sehr gut und wir besprechen das immer davon und entscheiden, wer das schießt.
Wir haben diese Szene ja bewusst ausgewählt, weil so viel über dem Elfmeter drin steckt. Unter anderem auch, dass du gegen einen Torhüter geschossen hast, gegen den du schon mal geschossen hast. Und damals verschossen, hast einen Nachschuss dann das Ding reingemacht. Aber spielte das für dich auch irgendeine Rolle im Kopf? Gegen den habe ich ja schon mal.
Nee, gar nicht. Also ganz ehrlich, ich wüsste jetzt auch nicht, dass ich oder nachgedacht, dass ich erste Elfmeter auch schon in Düsseldorf, gegen Düsseldorf geschossen habe. Ich versuche einfach ruhig zu bleiben und wie ich gesagt habe, meine Reihenfolge und einfach meine Idee durchziehen und durchschießen.
Man hört also voller Fokus beim Elfmeter bei dir und ein kleines Elfmetergeheimnis beim Ablauf, was du natürlich auch nicht verrätst, aber du bist da extrem sicher. Es liegen beim Elfmeterschießen Freud und Leid auch sehr nah beieinander. Man kann der Held werden, aber halt auch scheitern. Und das ist dir dann in Wiesbaden passiert, wo du in der letzten Spielsekunde den Sieg auf den Fuß hattest und den Ball an die Latte geknallt hast. Wie denkst du an den Elfmeter zurück?
Ja, genau. Das war nicht so ein schönes Erlebnis, weil das war auch eine sehr, sehr wichtige Elfmeter. Glaube ich, letzte Sekunde im Spiel, 7-8 Minuten Nachspielzeit, und letzte Minute war das Elfmeter, und da habe ich auch gewusst, wo ich schießen will. Ich wollte das sicher machen, und und dann habe ich leider die Latte getroffen, und aber das passiert im Fußball, also dass man Elfmeter verschießt, das passiert. Wichtig ist, dass wie man danach reagiert oder halt wie man danach die nächste Elfmeter oder die Spiele danach macht. Und ich glaube, das hat man bei mir gar nicht so richtig gesehen, dass ich Elfmeter verschossen habe. Und ich bleibe daran und ich werde gerne auch die nächste schießen.
Du bist auch extrem aufgebaut worden von den Mitspielern. Nach diesem Schuss gegen Wien, auch von den Fans, danach sogar zum Man of the Match gewählt worden. Die haben dich im Stadion noch wieder gefeiert. Sind das auch Momente, die du dann gleich in die Verarbeitung mitnimmst und sagst, ja, ich habe trotzdem, also alle haben ja, sehen ja, dass es, dass du trotzdem super Leistung bringst und unterstützen dich.
Ja, auf jeden Fall. Die Unterstützung von die ganze Mannschaft spüre ich sehr, auch von den Fans. Und dass einfach ohne meine Teamkollegen, ohne meine Mannschaftskollegen, dass diese Statistik, was ich jetzt habe, oder diese Leistungen, könnte ich nicht schaffen, weil wir spielen zusammen. Fußball ist ein Mannschaftssport und wir helfen miteinander auf dem Platz, dass wir am Ende der Saison zusammen erfolgreich sind.
Bist du dadurch sogar vielleicht noch gestärkter rausgegangen, weil du jetzt beim negativen Erlebnis und so einer Unterstützung danach, kann das ja auch noch aufbauend wirken?
Ja, genau. Dann das war auch so, dass ich danach klar ein paar Tage immer im Kopf hatte, diese Situation, dass Ball nicht reingeht, und war das nicht einfach, aber danach nach ein paar Tagen konzentrierst du auf die nächste Aufgaben.
Also die Verarbeitung ist immer der, wir haben jetzt gelernt, du guckst dir die Tore und solche positiven Sachen sehr gerne oft danach nochmal an, aber auch negative.
Ja, negative so ein paar Mal weniger wie positive. Ja.
Wie lange dauert so eine Aufarbeitung, auch bei positiven Sachen? Wie lange, wie sieht eine Aufarbeitung aus nach dem Spiel bei dir? Guckst du dir Szenen direkt danach an, nochmal mit einem Tag Abstand?
Erstmal danach, klar, bin ich mit Familie und dann, wenn ich schon zu Hause bin, alle schlafen, dann schaue ich die Szenen an, weil ich kann nach den Spielen nicht so einfach einschlafen, vor allem wenn die Abendspiele sind, weil da spielt noch Adrenalin und, und alles herum und da schaue ich noch gerne ein paar Szenen an.
Sehr gut. Hast du eigentlich schon immer Elfmeter geschossen in deiner Laufbahn, auch in der Jugend? Oder wann hat das angefangen?
Ja, in der Jugend habe ich geschossen und dann in Gladbach habe ich leider nicht so viel gespielt. Dementsprechend die Elfmeter habe ich auch nicht geschossen. Aber wie ich gesagt habe, ich schieße sehr gerne, ich nehme gerne die Verantwortung über. Ja.
Jugend ist ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt oder waren viel im Hier und Jetzt und bei uns im Podcast schauen wir auch immer auf die Karriere, die ein Spieler hingelegt hat. Wo kommt er eigentlich her? Wo sind die Wurzeln? Wie ist er zu dem Fußballer, zu dem sicheren Elfmeterschützen eigentlich geworden? Und da haben wir in der Recherche festgestellt, du bist in ganz jungen Jahren mit 13 schon auf ein Fußballinternat gewechselt. Und das war nicht mal in der Slowakei. Gut, du bist an der ungarischen Grenze aufgewachsen in der Slowakei, aber es war in Ungarn. Und ich weiß nicht, ich werde den Club mit Sicherheit falsch aussprechen, aber Gyorgy Eto FC?
Ja, hast du recht, hast du falsch gesprochen.
Ja, heißt er richtig?
Eto FC Jör.
Jör, okay. Genau. Also Eto FC okay. Jör.
Ja.
Nimm uns da mal mit in diese Geschichte mit 13 Jahren auf ein Fußballinternat. Wie denkst du daran zurück? Was hast du da erlebt?
Ja, das war meine schönste Jugendkarriere oder schönste junge Zeit in meiner Karriere, wo ich in Jör war, weil was nicht so schön war, war ich erste Mal ohne Familie, aber das war eine große Gelände, wo die Internat war, die Trainingsplätze, Fußballschule und die Stadion auch, also alles zusammen und da habe ich einfach immer, wenn ich freie Zeit hatte, Fußball gespielt, klar war Training, dann in Schule und nach dem Schule auch noch ein paar Stunden auf dem Platz gestanden und Fußball gespielt. Und bei mir war immer klar, dass ich habe immer Plan A gehabt, immer, dass ich Fußballprofi werden wollte und freue ich mich sehr, dass ich das, was ich liebe, das ist jetzt mein Beruf.
Was habt ihr damals zu Hause besprochen, dass du mit 13 schon von zu Hause weggehst in ein Internat? Deine Eltern haben bestimmt gesagt, oh, da machen wir uns Sorgen. War das so?
Wo ich noch in die Slowakei gespielt habe, war für die Eltern und für mich viel schwieriger, weil ich müsste viel reisen, weil ich bin 40 Minuten von ungefähr 50 Minuten von meinem Verein gewohnt und da müsste ich immer dann in eine andere Stadt zur Schule, dann zurück zum Training und dann die Eltern haben mich abgeholt. Also das war sehr anstrengend für die ganze Familie und der Schritt nach Ungarn war nicht einfach, weil, wie ich gesagt habe, erste Mal ohne Familie, dann ganze Woche war ich im Internat und nur am Wochenende die Familie gesehen. War nicht einfach, aber für meine Entwicklung, für meine Karriere war ein großer und guter Schritt, ja.
Wie war das vor dem Wechsel? Es gab im Grunde immer nur Fußball für dich, das war schon sehr früh deutlich. Stimmt es in dem Zusammenhang, dass dein Vater dir schon mit 7 Monaten einen Ball geschenkt hat?
Genau, das habe ich genau von Eltern gehört, dass ich dass mein erstes Spielzeug ein Ball war und wenn ich schon gehen könnte, dann habe ich nur mit Bälle gespielt und wollte ich keine Autos, kleine Autos haben oder andere Spielzeuge, nur Fußball. Und ja, also was ich erinnern kann, dann hat mich überhaupt gar nichts interessiert, nur Fußball.
Woher kam das? Also liegt das auch daran, dass dein Vater so fußballverrückt ist, oder?
Ja, mein Vater hat auch früher Fußball gespielt, aber nur als Hobby. Und ja, und er hat auch immer schon Fußball geschaut und ich glaube, das liegt daran, ja.
Was hast du sonst noch für Kindheitserinnerungen an Fußball? Wo hast du gespielt? Mit wem hast du gespielt, wenn du da einmal nochmal zurückdenkst?
Ja, ich habe meine Fußballkarriere in Chamorin angefangen. Da habe ich von 5 ungefähr bis 10 Jahre alt gespielt. Danach bin ich nach Dunajská Streda gewechselt, wo ich auch geboren bin. Und da erinnere ich mich auch sehr gerne, weil da haben wir viele kleine Turniere gespielt und viele auch gewonnen. Und das war eine sehr schöne Zeit. Und wie ich gesagt habe, ich habe im Verein gespielt und dann in Freizeit zu Hause noch Fußball gespielt. Also sogar noch mit Fußball auch geschlafen. Also,
der Fußball kam mit ins Bett bei dir.
Ja, genau, richtig.
Hast du damals auch schon, welche Position hast du damals gespielt? Oder Jugend, hat man wahrscheinlich alles gespielt?
Ja, auch so offensiver Spieler war ich, der Tore schießen wollte, ja.
Und viele Tore geschossen hat.
Genau, ja. Einzige, was ich sicher anders machen würde, wenn ich nochmal so jung wäre, dass ich auch mit meiner rechten Fuß mehr Torabschüsse mache, weil das kann ich mich erinnern, das habe ich ja 90% mit links geschossen. Ja, dafür habe ich einen guten linken Fuß, aber ja, daran würde ich wahrscheinlich mit rechts auch noch mehr schießen.
Der linke Fuß ist exzellent, auch wenn du gerne auch am rechten noch ein bisschen arbeiten wollen würdest und das ja auch tust. Du bist Torschütze geworden, Mittelfeldspieler. Und du hast aber noch einen 4 Jahre jüngeren Bruder, mit dem du sicherlich dann damals, als der ein bisschen älter geworden ist, auch zusammen gekickt hast. Als du gesagt hast, du hast auch zu Hause viel gespielt, abseits vom Verein. Der ist auch noch als hobbymäßiger Spieler aktiv und der ist aber Torwart.
Genau. Mein Vater war auch Torwart. Und wie du gesagt hast, mein Bruder jetzt auch. Er spielt immer noch Fußball, aber auch als Hobby. Und umso war für mich auch schöner, dass wenn ich nach dem Training nach dem Schule zu Hause Fußball gespielt habe und mein Vater war schon müde im Tor, dann könnte mein Bruder wechseln und dann könnte ich weiterschießen. Also das war einfach perfekt für mich.
Aber Papa Torwart, Bruder Torwart, warum du nicht?
Das ist eine gute Frage, ja. Ja, aber früher war es schon mal so, dass ich stand auch gerne im Tor und einmal war es so, dass mein Vater hat mir gefragt, okay, du sollst jetzt entscheiden, willst du als Torwart sein oder Feldspieler? Und dann habe ich gesagt, Feldspieler. Und dann hat er auch gesagt, dass er will mich nicht mehr im Tor sehen, weil kannst du nicht auf 2 Sachen konzentrieren, sonst 1 und Vollgas geben. Und ja, und das war lustig, weil bei uns im Dorf, Fußballplatz ist im Wald. Und ab und zu danach habe ich auch die Handschuhe angezogen. Und immer wenn ich die Motorrad gehört habe, dass Vater fährt, dann habe ich schnell ausgezogen und Ball genommen und auf Tor geschossen. Und ja, aber dann irgendwann war schon klar, dass ich nicht mehr im Tor stehen will.
Sehr schöne Geschichte im Wald. Gab es denn, also wie alt warst du zu der Zeit, wo das noch auf der Kippe stand, ob du ins Tor gehst?
Ja, ich glaube, das war noch von Verein Jör. Also das war ich, glaube ich, so 10, 13 bis 13 ungefähr. Ja. Und danach war schon ganz klar, dass ich ohne Handschuhe meine weitere Karriere mache.
Gab es denn noch andere Sportarten, die du auch besonders gut konntest oder ausprobiert hast oder auch mal, oder gab es immer nur Fußball?
Ja, Eishockey habe ich mal früher so hobbymäßig gespielt mit Freunden, wo noch im Winter auch mal richtig kalt war. Und das haben wir ja bei uns am See gespielt. Aber dann irgendwann habe ich das gemerkt, das tut für meinen Körper nicht gut, weil das ist ganz andere Bewegung als Fußball. Und ja, dann habe ich aufgehört und jetzt sehr lange schon keine Eishockey mehr gespielt.
Was waren noch Hobbys, die du, denen du nachgegangen bist, die du vielleicht gemacht hast, auch in der Jugend oder auch jetzt?
Ja, gehört? So Außensport angele ich noch gerne. Mhm. Das ist auch in Familie, mein Vater, mein Bruder auch. Und ja, das mache ich gerne, wenn ich zu Hause bin, im Sommer zum Beispiel, wenn wir Sommerurlaub haben, dann, ja, dann, wenn ich Freizeit habe, dann gehe ich mal entweder ganz früh oder halt ein bisschen später Abend mit meinem Vater angeln.
Was gefällt dir daran? Was ziehst du daraus aus dem Angeln?
Ja, einfach mal nichts über Fußball zu denken oder über Alltag einfach, sonst einfach die Freizeit genießen, in die Natur sitzen, am Wasser. Und ja, das ist einfach so gute Stimmung, was mir so auch entspannt und dann viel Energie für die nächsten Tage gibt.
Kommen wir zurück noch einmal zu dem Internat mit 13. Was sind da noch so Geschichten oder Erinnerungen? Da hat man bestimmt auch mal Heimweh oder gibt es Geschichten, die da auch abseits des Internats, des Fußballs irgendwie passiert sind oder wie bist du mit dieser ganzen Zeit so umgegangen?
Ja, ganz am Anfang, das weiß ich, habe ich viel geweint, weil ja, ich wollte nach Hause zu meiner Familie und in ersten Wochen, Monaten müssten die oft mal zu uns, also zu mir kommen. Das war nicht weit, eine Stunde von meiner Heimat, aber ja, dann waren die ab und zu, also meine Eltern bei mir, weil war das nicht so leicht. Aber wie ich gesagt habe, ich wüsste, dass ich Fußballprofi werden will und dafür müsste ich diesen Schritt machen und müsste ich dranbleiben, weil was bei mir wichtiger Faktor ist, nie aufgeben. Und ich bin stark geblieben und natürlich danach, wo ich ein paar Freunde kennengelernt habe im Internat oder halt, weil die haben dasselbe Situation gehabt, danach war das einfacher und ja, ich kann nur eins sagen, das hat sich gelohnt und das würde ich nochmal genauso machen.
War das auch eine besondere Situation? Du hast gesagt, man hat Freunde gefunden, weil ihr in der gleichen Situation stecktet und zugleich sind es ja auch Konkurrenten. Also in einem Internat geht es ja auch immer darum, in die nächste Mannschaft zu kommen, um dann halt diesen Traum zu verwirklichen. Wie hast du das erlebt?
Ich glaube, dass so, wenn du so jung bist, dass merkst du noch gar nicht diesen Konkurrenzkampf oder halt, dass ich werde Fußballprofi, du nicht, sonst wir haben alle das gleiche Ziel gehabt, alle 100, 200 Kinder, wer auf Internat war, einmal Fußballprofi zu werden und ich kann mich erinnern, haben wir in Schule einen Unterricht gehabt und der Lehrer hat uns gesagt, dass Jungs, wisst ihr was, dass von dieser Klasse wird maximal ein oder zwei Fußballprofi. Also ihr müsst alle lernen, wenn das nicht klappt, dann Plan B zu haben. Und ja klar, da war noch, dass jeder hat gesagt, okay, das werde ich. Also jeder wollte diese ein oder zwei zwischen zwei Spieler sein. Und aber bei mir war ganz klar, so, ich habe nie Plan B gehabt. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht, aber ich habe nie Plan B gehabt. Bei mir war immer schon klar, dass ich ja, einfach Fußballprofi werden will und Spaß am Fußball haben will.
Das ist ein guter Übergang zu einer Kategorie, die wir in dem Podcast haben von unserem Partner Advergy. Und damit kommen wir zum Advergy Double Check. Da geht es darum, was gab es als Plan B? Du hast eben gerade gesagt, Plan B gab es nicht. Dennoch trotzdem einmal die Frage, weil unser Partner, der macht Recruiting, also wirbt auch Leute ab im IT-Bereich. für was könntest du dich noch begeistern vom Fußball? Wenn du gesagt hast, es gab keinen Plan B, aber was könntest du dir vorstellen, würdest du heute machen oder machen können, wenn es keinen Fußball gegeben hätte?
Boah, das weiß ich nicht. Was würde ich machen? Aber das ist, glaube ich, so, wenn zum Beispiel ich keine Fußballspieler wäre, dann hätte ich sicher andere Pläne gehabt, weil ich bin so, dass was ich mache, dann will ich das 100% machen. Und ich bin sicher, dass wenn früher etwas anderes wäre oder was anderes wäre, wo ich mehr Spaß hätte, dann würde ich das durchziehen. Aber freue ich mich, dass ich Schönste der Sport spielen kann. Und genau so will ich das weitermachen.
Da freuen wir uns auch drüber, dass du das gemacht hast und hier auch sitzt. Aber das heißt, du bist sehr ehrgeizig bei Sachen, wenn du sie wirklich machst, und dann beschäftigst du dich damit ganz, ganz doll. Das heißt, es hätte auch für jede andere Sache, die du gemacht hättest, hättest du maximal dafür gelebt, trainiert, wie auch immer.
Ja, genau.
Und gibt es, was sind so Talente, die noch in dir schlummern? Ist es Sport? Wäre es dann vielleicht Eishockey geworden? Oder gibt es etwas anderes? Bist du handwerklich begabt? Oder?
Ja, also so generell habe ich immer gerne Sport gemacht, auch in die Schule schon, wo wir nicht immer Fußball gespielt haben, aber halt Basketball, Handball oder halt andere Sportarten. Und ja, also da war ich immer gerne dabei, statt Mathematik zu lernen. Und ja, also ich habe immer Spaß an Sport gehabt. Ich habe auch immer gerne Sport in Fernsehen geschaut. Und das mache ich auch immer noch. Und also wenn Olympia ist oder halt andere Sportarten, was ich gerne schaue, dann mache ich das auch.
Das war der Edward G. Double-Check. Was würde es noch gegeben haben in einer Karriere von unseren Gästen? Wir kommen zurück zu deiner Karriere, denn du bist dann Profi geworden. Wann hat das denn das erste Mal eigentlich im Kopf bei dir eingesetzt? War es bei deinem Profidebüt, was du schon mit 17 Jahren gegeben hast? Das war im Dezember 2014 von Győri, ausgesprochen, gegen Honvéd Budapest. Genau. War es später, war es bei deinem Wechsel zu MSK Žilina, war es noch später, Wechsel in die Bundesliga? Wann war das bei dir so prägnant? Es klappt, ich werde Profi.
Ja, genau, also am Anfang, wie du schon gesagt hast, der Győr, da habe ich ein Ligaspiel gemacht. Da war schon ein so kleines Gefühl, dass okay, das kann klappen, aber ich muss weiter noch viel arbeiten. Dann bin ich nach MSK Žilina gewechselt, wo ich am Anfang in zweiter Mannschaft gespielt habe und danach in erste Mannschaft. Und ja, Žilina ist in Slowakei zwischen zwei, drei beste Vereine. Und damals war schon klar, dass in Žilina viele junge Spieler spielen. Die setzen auf junge Spieler und die haben auch Europa League Qualifikationen gespielt und also die große Fußball quasi. Und ja, ich glaube, so meine erste große Spiel war, wo wir in Žilina gegen Atletico Bilbao gespielt haben. Das war eine Europa die Qualifikation, vierte Runde, letzte Runde, glaube ich. Und daran erinnere ich mich sehr gerne, weil da habe ich auch von Anfang an zu Hause gespielt. Waren wir 2-0 hinten in die Halbzeit und dann 3-2 am Ende gewonnen. Und dann habe ich auch eine Vorlage gehabt. Und dann ein paar Wochen später Auswärtsspiel in Bilbao. Damals war noch ganz neues Stadion in Bilbao und das war unfassbar, diese ganze Stimmung, dann gegen die Spieler zu spielen, die ich im Fernsehen schaue. Also das war ein sehr schönes Erlebnis und ich glaube, da habe ich so von mir gesehen, okay, was ich ganze Zeit geträumt habe, einmal in Top-Verein zu spielen, da habe ich so erstmal gesehen, okay, das klappt, daran arbeite ich und bin ich sicher. Und klar danach, was unglaublich für mich war, ich glaube, halbes Jahr oder ein Jahr später bin ich nach Borussia gewechselt, Bundesliga gespielt, also dann geht's dann schnell. Und ich erinnere mich sehr gerne über die meine Anfangszeiten.
Ja, lass uns darauf zu sprechen kommen. Deine Anfangszeit bei Borussia Mönchengladbach, du bist 2016 dorthin gewechselt, warst dann das erste Mal auch so auf dem deutschen Fußballradar für den normalen Fans. Wie war das für dich, also bei so einem großen deutschen Club in der Bundesliga und vor allen Dingen diesmal ja wirklich weg von der Heimat?
Erstmal war das ein richtig großer Schritt. Ich war einmal in Gladbach, habe ich noch von meiner Vertragsunterschrift das alles einfach schauen, ein bisschen das mit diesem Gefühl mitkriegen und ich bin zum Stadion gekommen und sofort gesagt, ich brauche gar nicht rein, ich will hier spielen. Und das war einfach richtig, richtig schön. Großes Stadion, wie du schon sagst, traditioneller Verein, großer Verein, gute Fans. Erste Saison haben wir Champions League gespielt, was ist mein großer Traum, zu spielen. Ich habe leider nicht gespielt, weil ich brauchte schon ein bisschen Zeit, dass ich diese große Fußball spielen könnte. Und die Jahre, wie ich schon gesagt habe, vielleicht waren nicht so, wie ich das vorgestellt habe, weil natürlich, auch wenn man zum so großen Verein wechselt, dann trotzdem wieder spielen und wichtiger Faktor vom Verein sein. Und das war nicht so einfach. Wie ich gesagt habe, habe ich nicht so viel gespielt, wie ich das vorgestellt habe. Aber wenn ich gespielt habe, dann das habe ich immer genossen und habe ich auch schöne Zeit da gehabt.
Was war ganz am Anfang das Schwerste bei der Eingewöhnung?
Ich glaube, ja, das war deswegen schön, weil ich noch auch die Sprache nicht gesprochen könnte. Also ich könnte kein Wort auf Deutsch. Und erstmal müsste ich das lernen, dass ich überhaupt die Mitspieler und halt die Trainer verstehe. Und und danach später war deswegen nicht einfach, weil ich immer schon spielen wollte. Ich wollte immer auf dem Platz zu stehen und ich könnte nicht. Das war so ein bisschen vom Gefühl her, wie du willst, aber du darfst nicht. Und dann, klar, habe ich immer Gedanken gehabt, okay, vielleicht will ich doch nächsten Schritt machen, weil ich will nicht auf dem Bank sitzen, weil das macht mir keinen Spaß. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich jetzt hier bin und ich genieße jedes Spiel, jede Zeit hier beim HSV.
Welche Rolle hat damals Igor Demo gespielt? Das ist ein Kultspieler bei Borussia Mönchengladbach, auch Slowake. Der wurde dir an die Seite gestellt als Ratgeber, um dich damit an die Hand zu nehmen und auch, dass dir das Eingewöhnen leichter fällt.
Ja, also am Anfang, ich könnte Igor Demo nicht, weil er hat schon früher gespielt und natürlich so früh habe ich die, also deutsche Bundesliga noch nicht geschaut. Aber am ersten Tag war mir schon klar, dass okay, Igor Demo ist hier ein sehr bekannter Mann, weil schon im Stadion oder halt wenn wir nach dem Training im Stadt waren oder halt draußen waren, dann haben die Leute ihm nach Fotos gefragt und halt gesagt, gesungen sogar, dass Igor Demo Fußballgott, und da habe ich ihm auch gefragt, was bedeutet das, weil ich kannte noch kein Deutsch, und dann hat er übersetzt und habe ich gesagt, okay, das will ich auch einmal so in Deutschland sein. Und er hat mir von Anfang an sehr viel geholfen. Er ist auch ein halbes Jahr da gewohnt und jeden Tag mit mir zum Stadion gefahren, wenn ich was brauchte, dann er hat übersetzt. Und ja, ich bin sehr dankbar dafür, dass er mir so viel geholfen hat.
Große Hilfe, vor allen Dingen dann auch außerhalb des Platzes, Igor Demo, ein weiterer Förderer, der dir dann auch zu deinem Bundesliga-Debüt verholfen hat, am 19.03.2017 gegen den FC Bayern München. Den hören wir jetzt.
Hallo Laszlo, ja, hier ist Dieter Hecking. Ich denke, irgendwo kannst du dich noch an mich erinnern, dein großer Förderer. Ja, also erstmal bin ich begeistert über die Entwicklung, die du jetzt beim HSV genommen hast. Solltest dich aber gegen uns bitte vornehm zurückhalten. Wir werden dich nur über deinen rechten Fuß spielen lassen. Oder ist er bis dahin vielleicht besser als dein linker? Das wäre meine Frage an dich. Gute Zeit, wir sehen uns spätestens im Dezember.
Dieter Hecking, auch beim HSV-Trainer gewesen, ebenso in Gladbach. Viele Stationen gehabt im Fußball Deutschland, aktuell Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg. Und der spricht auf das Duell gegen eben den Club an, Ende Dezember, Mitte Dezember, und auf deinen rechten Fuß.
Ja, ja, also und Trainer Hecking bin ich auch sehr dankbar, weil ich habe sogar genau die Debüt bei ihm gemacht und direkt gegen Bayern München, was ist einfach unglaublich, das kann ich bis heute nicht glauben, weil du kommst von Slowakei nach Deutschland und dein Debüt gegen Bayern München machst, haben wir leider 1-0 verloren, aber das bleibt bei mir immer Erinnerung. Und ja, und direkt dann nächstes Spiel gegen Hertha gespielt, 1-0 gewonnen, Siegestor geschossen. Also das war sehr, sehr schöne Zeit. Und ja, ich kann nur Trainer sagen, dass ich letztes Spiel auch mit meiner rechten Fuß Tor geschossen habe. Also er soll nicht so meine rechte Fuß, wie sagt man das?
Schlecht machen?
Schlecht machen, ja. Genau. Ja. Na, also ich freue mich, dass ich bald den Trainer auch sehe.
Tore mit dem rechten Fuß, gab es davon noch mehrere?
Ja, also ich denke schon, aber ich weiß nicht, ob hier in Deutschland, also das weiß ich nicht, aber ja, das letztendlich ist auch nicht wichtig, ob rechts oder links. Hauptsache, dass die Tor ist.
Aber es war damals auch Thema.
Ja, und Hauptsache, der Ball ist drin. Du hast ja es gerade schon selbst gesagt, direkt im nächsten Spiel dann, das du gespielt hast bei Gladbach, so war 2 Spiele später, im Olympiastadion in Berlin, Startelfdebüt, für dich 2. Bundesligaspiel, 1. Tor, goldenes Tor, 1-0 gewonnen. Wie denkst du daran zurück?
Das meinst du, das noch in Gladbach, die erste
Das in Gladbach,
Spiel?
Genau.
Aber das haben wir zu Hause gespielt.
Habt ihr zu Hause
gespielt? Genau, zu Hause gespielt. Ja. Und ja, das war, wie du sagst, von Anfang an, von dem Spiel natürlich habe ich nicht erwartet, dass ich von Anfang an spiele, aber habe ich die Chance bekommen und wie ich erinnern kann, habe ich auch ganzes Spiel ganz ruhig gespielt, mein Spiel gespielt, gar nicht so Gedanken gemacht. Wenn du generell, wenn du auf dem Platz stehst, dann konzentrierst du auf dein Spiel, auf deine Leistung und nicht daran, so, was im Hintergrund ist. Und ja, in erster Halbzeit habe ich dann die Chance gehabt, ich glaube so 20 Meter ungefähr von Tor habe ich Ball bekommen, mit links angenommen und mit links geschossen. Und ja, das war einfach unglaubliches Gefühl, wo ich gesehen habe, das ist drin. Und da glaube ich, wenn Stadion nicht zu wäre, dann würde ich wahrscheinlich rauslaufen. Und ja, und dann noch am Ende, dass ich wo der Schiedsrichter die Spiel abpfifft oder abpfeift und dann haben wir 1-0 gewonnen. Das ist einfach unglaublich, ja.
Wenn du so Vorlagen, Tore beschreibst, wir haben, das war ja auch unser Einstieg, kannst du dich an alle noch genau erinnern? So im Laufe des Gesprächs habe ich das Gefühl, da geht auch immer gleich bei dir genau die Szene zu dem Spiel mit dem Tor, mit der Vorlage, dass das bei dir nochmal so abläuft. Hast du die Szenen alle im Kopf noch? Oder wie ist da so die Erinnerung?
Ja, ich hoffe sehr, dass ich bald nicht im Kopf werde, dass ich so viele Tore schieße. Weil wenn man ein paar Tore schießt, dann ist einfacher dran zu erinnern. Und ja, also natürlich sind in Fußballkarriere Momente, welche Momente du nie vergisst. Und das sind auch die Tore oder halt erste Bundesligaspiel, erste Champions League Spiel oder halt in Nationalmannschaft, Europameisterschaft. Und das bleiben immer in Erinnerung. Und das ist genau mein Ziel, dass ich so viel wie möglich solche Momente erlebe.
Ein Moment, den man nicht vergisst, und auch ein ehemaliger Mitspieler von dir, der immer noch bei den Fohlen aktiv ist, hat diesen Moment nicht vergessen. Wir hören mal rein.
Bice, ich grüße dich. Zuerst einmal freut es mich sehr, dass es bei dir so gut läuft, dass du da richtig durchstartest bei Hamburg. Aber ich hätte da noch eine kleine Frage, und zwar dein erstes Bundesliga-Tor. Das war ja gegen Hertha BSC, aber am späteren Abend war es dann doch gegen Bayern. Deswegen wollte ich dich da fragen, was denn genau richtig ist.
Richtig unsympathische Frage.
Das war Nico Elvedi, dein ehemaliger Mitspieler von Borussia Mönchengladbach. Ja. Der kann sich auch noch erinnern.
Ja, kann ich sehr, sehr gut sogar. Ja, mit Nico bin ich immer noch in Verbindung. Natürlich freue ich mich auch sehr, dass bei ihm so gut läuft, dass er, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele schon für Gladbach gespielt hat und auch in die Nationalmannschaft so ein wichtiger Faktor ist. Und natürlich ist das schön, einfach wenn wir über die schönen Zeiten sprechen können. Ja.
Und was für eine Geschichte hat er angesprochen?
Ja, wenn er schon angesprochen hat, dann würde ich schon ein bisschen erzählen, warum nicht. Ja, also nach dem Tor, das war mein erstes Bundesliga-Tor, das ist einfach, war ein Traum, Kindtraum von mir, und das hat geklappt. Und ja, danach, nach dem Spiel haben wir auch richtig gefeiert. Ich habe richtig gefeiert, und der Abend war ein bisschen länger, wie ich das vorgestellt habe. Aber was sehr wichtig war, ich habe sehr, sehr schnell regeneriert und ich könnte auf nächstes Spiel fokussieren.
Also war ein spaßiger Abend mit einem besonderen Geheimnis noch, was unter euch bleibt, warum du denn nachher dann gegen Bayern und nicht gegen Hertha das Tor gemacht hast. Besonderer Moment, erstes Bundesligaspiel, erstes Bundesligator. Wir wollen zum Abschluss auch nochmal über die Nationalmannschaft sprechen. Auch nur wenige Monate später hast du das erste Mal für die slowakische Nationalmannschaft gespielt, debütiert. Dein Debüt da gegeben. Was war das für ein Erlebnis? Was hat dir das bedeutet, für die A-Nationalmannschaft aufzulaufen?
Es hat mir auch sehr viel bedeutet, weil das als Kind willst du auch natürlich neben großen Vereinen zu spielen, auch in Nationalmannschaft spielen, und ich habe das ganz früh schon geschafft. Das war sehr, sehr schön. Aber danach, glaube ich, ein, zwei Jahre war ich nicht mehr in erster Mannschaft, sonst in U21. Und erst jetzt, letzte Jahre, merke ich das, dass ich auch in Nationalmannschaft wichtiger Faktor bin, dass ich immer mehr und mehr Chance bekomme. Und ja, beim neuen Trainer habe ich von Anfang an diese Unterstützung gespürt. Und ja, und dann, da ist klar, da habe ich auch Ziele, Aufgaben. Wir als Nationalmannschaft haben Aufgaben, und ich habe letzte Europameisterschaft erlebt, habe ich zwei Spiele, paar Minuten gespielt, und jetzt ist von uns die nächste EM, und ja, fehlt uns noch ein Punkt. Also ich hoffe sehr und glaube ich dran, dass wir das jetzt im nächsten Länderspiel schaffen. Und ja, das wird einfach großartig und sehr, sehr geil, hier in Deutschland dann EM zu spielen.
Welchen Stellenwert hat Fußball in der Slowakei? Ist Sportart Nummer 1, oder?
Ja, ist Nummer 1.
Und da gucken auch alle genau wie in Deutschland da drauf und...
Nein.
Okay, auch auf...
Nee, also da, ja klar, so also ist Nummer eins, aber in Slowakei schauen die Leute nicht, also nicht, die Stadione sind nie voll. Ich weiß nicht, was ist Durchschnitt, aber ich schätze mal so 2.000-3.000 okay. Zuschauer. Also das ist ganz, ganz weit weg von Deutschland. Aber natürlich beim Nationalmannschaft, beim Heimspiele haben wir ein paar Mal volle Stadion und die Stimmung ist immer gut.
Ja. Und schauen dann auch alle natürlich auf die Ergebnisse und auf die Europameisterschaft. Da sind fiebern alle mit.
Ja, genau. Umso ist das natürlich schöner, wenn du mit Slowakei einfach Europameisterschaft schaffst, weil das passiert nicht jedes Mal oder halt wie WM zu spielen und das habe ich leider noch nicht, aber ich gebe weiter Gas und mache ich alles dafür, dass ich beim nächsten WM auch dabei bin.
In Deutschland haben auch vor dir einige Slowaken gespielt und einer, den ganz viele vom Namen her auf jeden Fall kennen, den wollen wir jetzt nochmal hören.
Laszlo, servus, hier ist Marek Mintal. 2026 endet dein Vertrag bei HSV. Ich bin gespannt, welche Entscheidung du triffst. Entweder Bayreuth oder St. Pauli. Lass uns überraschen. Liebe Grüße, Marek, alles Gute. Ciao, ciao, ciao.
Ja. Marek Mintal, Bundesliga-Legende, nur das Phantom genannt und hat auch für die slowakische Nationalmannschaft lange gespielt, 45 Einsätze und er war sogar zeitweise auch mal ein Co-Trainer in der Nationalmannschaft. Was sagst du zu der Frage?
Ja genau, also Frage will ich gar nicht beantworten.
Er ist Coach bei Bayreuth, um das einmal noch zu erklären, genau. Bei Regionalligisten. Das ist sicherlich auch, wenn dein Vertrag im HSV ausläuft, noch ein bisschen zu niederklassig ja. Und St. Pauli kommt eh nicht in Frage. Ne?
Ja, genau. Ich sage Marek nur, dass ich der Spieler, wie wenn immer die nächste Schritt machen will oder halt für nächstes Spiel konzentriert. Also ich will gar nicht so weit wegschauen, wenn ich schon von HSV weggehen würde.
Perfekte Antwort. Auch da merkt man, dass du in all den Jahren viel Erfahrung gesammelt hast, auch in der Medienarbeit.
Aber wie ist dein Verhältnis zu Marek Mintal gewesen, auch Co-Trainer der Nationalmannschaft gewesen?
Ja, also Marek ist wirklich super Typ, war Weltklasse-Fußballspieler. Also wenn ich an Marek denke, dann das Erste, was mir anfällt, ist Tor, weil er war auch Torschützenkönig hier in Bundesliga und das kann nicht viele Spieler aus der Slowakei sagen. Und ja, wie ich gesagt habe, super Mensch, super Fußballer und ja, wir sind auch ab und zu in Verbindung und ja, ich rede sehr gerne mit Marek über Fußball.
Du hast eben angesprochen, dass du auch eine Zeit lang nicht in der Nationalmannschaft gespielt hast, dann jetzt mit einem neuen Trainer auch neue Chancen bekommen hast. Wie ist es mit den Systemen eigentlich, wenn so Systemumstellung, man stellt sich eine Länderspielpause, die jetzt ansteht, dann auch wieder um. Wie gehst du mit Systemumstellung im Fußball um und wie schnell fügst du dich ein?
Ja, ich habe schon viele Trainer erlebt und ist nie das, also keine Trainer ist gleich. Jeder hat das so andere Idee, andere Idee, wie man Fußball spielen will und oder andere Taktik. Und ja, ich glaube, durch Jahre habe ich schon genug Erfahrung gesammelt, dass ich damit gut umgehen kann. Und das stimmt aber auch, dass wir hier eine ganz andere Idee oder Taktik haben wie in der Nationalmannschaft. Und aber trotzdem, wie ich gesagt habe, also ich habe schon so viel Erfahrung, dass damit kann ich gut umgehen.
Was spielt ihr in der Nationalmannschaft? Welche Position oder wie ist da das? Wie ist es anders?
Da spielen wir auch 4-3-3 wie hier. Nur halt da ist beim gegen den Ball beim Anlaufen ist anders. Also wir pressen anders oder halt mit dem Ball. Da Trainer will von mir, dass ich zum Ball gehe und hier Trainer will nicht, dass ich zum Ball gehe. Das und ja, also da gibt es schon Unterschied, aber ja, ich nehme das professionell und ich versuche hier meine Beste geben und auch in Nationalmannschaft.
Wie war das am Anfang, als du zum HSV gekommen bist? Schnell umgestellt oder Hat es ein wenig gedauert?
Ich glaube, das war auch schnell, auch deswegen, weil ich schon Trainer, wie wir schon darüber gesprochen haben, dass ich Trainer Worte in Kiel erlebt habe und ich wüsste schon, wie er Fußball spielen will.
Jetzt hat Lars angesprochen, die nächste Länderspielpause beziehungsweise für dich Phase steht vor der Tür, immer besonders, wenn man mit der Nationalmannschaft auf Reisen ist. Worauf freust du dich denn am meisten, wenn es jetzt zu den Landsmännern geht?
Ja, erstmal auf die Mannschaft, weil wir sind sehr gerne zusammen. Natürlich schaue ich die Spiele von meinen Teamkollegen an. Da sind auch große Spiele, wer wirklich in Top-Vereine spielen, wie Skriniar zum Beispiel in Paris Saint-Germain oder Lobotka in Napoli. Also von den Spielen kann ich auch viel lernen und ja, und das ist einfach schön, wenn ich in Nationalmannschaft mit die Jungs auf dem Platz stehe und gemeinsam das gleiche Ziel haben. Und wie ich gesagt habe, fehlt uns nicht mehr viel, einen Schritt noch Richtung EM. Und das wollen wir auch jetzt schon nächste Woche machen.
Freust du dich dabei auch, die slowakische Sprache in der Kabine zu sprechen? Ist das auch ein Faktor? Fühlt sich das wie nach Hause kommen an dann auch ein bisschen?
Ja, also ich spreche drei Sprachen. Ich spreche Slowakisch, Ungarisch und Deutsch. Und ja, Slowakisch benutze ich leider nicht so oft, weil meine Muttersprache Ungarisch ist. Also zu Hause reden wir Ungarisch. Aber ich freue mich sehr immer, wenn ich in Nationalmannschaft bin und meine Slowakisch auch benutzen kann.
Also merken wir am Ende nach hinten raus noch ein Sprachtalent vorhanden und ja, mit einem Mitspieler, der auch eine große Karriere hingelegt hat, in Deutschland aber noch aktiv ist, wirst du dann in den kommenden Tagen auch sprechen?
Hallo Laci, mein Freund, hier ist Peter Pekarik von Hertha BSC. Wir kennen uns schon lange aus unserer Nationalmannschaft und aus der Bundesliga. Ich habe gehört, du bist bei HSV Podcast, viel Spaß dabei. Ich habe auch eine interessante Frage an dich. Wenn sich unsere Nationalmannschaft für die EM in Deutschland qualifiziert, wo würdest du lieber spielen? Im Olympiastadion in Berlin oder im Wolfsparkstadion in Hamburg?
Peter Pekarik vom Hertha BSC.
Ja, also sehr gute Frage. Aber ich glaube, ich würde sehr gerne hier im Wolfsparkstadion zu spielen.
Das glauben wir dir aufs Wort und ist auch ein schöner Abschluss, eine schöne Vorstellung. Eine weitere Geschichte wäre das natürlich, Slowakei mit Laszlo Benes im Volksparkstadion bei der EM. Hätten wir auch eine weitere Erinnerung, eine schöne Sache. Ja, damit haben wir einen Kreis geschlossen. Bald geht es zur Nationalmannschaft. Dort auch hoffentlich neue Vorlagen, neue Tore, die im Kopf bleiben. Vielen Dank für deine ganzen Eindrücke, Erinnerungen und Sachen, die du hier erzählt hast. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Tom.
Vielen Dank, Laci. Vielen
Dank, Lars. Ja.
Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pur der HSV, der HSV-Podcast. Und bis dahin, ihr kennt die Worte.
Nur der HSV.
Pur der HSV. Der HSV-Podcast.